Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen Gast bei mir und zwar Björn Stroß aus Warendorf. Er ist Richter und Trainer A und ja, bevor ich weiter von ihm erzähle, kann er sich ja selber vorstellen. Hallo Björn, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Ja, Annika, ich freue mich auch wirklich sehr, heute hier zu sein. Da wir uns ja auch schon einige Jahre kennen, hat sich das wirklich aus einem Reitergespräch ergeben. Und ja, mein Name ist Björn Stroß. Ich bin zurzeit wohne ich in Warendorf, bin aber auch schon mal etwas beruflich um die Welt gekommen und habe mir da auch immer die Gelegenheit genutzt, mir von den USA über Spanien, Portugal, Frankreich die verschiedenen Reitweisen anzuschauen. Auch ein wunderbarer Aufenthalt auf großen Vollblutgestüten in Irland und England haben mir wirklich den Blick für das Umgehen mit dem Pferd in anderen Ländern geöffnet. Ja, wie Annika schon gesagt hat, ich bin auch hier im Raum Münster-Warndorf als Richter unterwegs, natürlich ehrenamtlich, das versteht sich von selbst, und bin auch als Trainer A seit über 30 Jahren im Pferdesport unterwegs und ich komme aus einer Reiterfamilie aus Warendorf und wir sind eigentlich mit allen Leuten, die bei uns in der Familie sind, eigentlich immer mit dem Pferd unterwegs gewesen und das soll auch heute erstmal so zu meiner Person genügen.
Okay, dann kommen wir mal schon zur ersten Frage. Du richtest ja hier, ja in den letzten Jahren haben wir Motivationsreitabzeichen gemacht, aber lass uns mal speziell über Reitabzeichen 5 und 4 sprechen. Wenn du an so einem Prüfungstag auf einen Hof kommst und dort richtest, was ist dir als Richter wichtig? Worauf achtest du am meisten gerade so in Bezug auf das Reiten, Dressur und Springen?
Ja, das ist eine gute Frage und die möchte ich auch etwas spezifischer beantworten. Mein Kollege und ich, also wir richten in der Regel diese Prüfungen zu zweit. In der Dressur möchte ich vor allen Dingen oder schauen wir vor allen Dingen, ob ein Reiter für das Reitabzeichen 5, was die Eintrittskarte ist für den LPO, Bereich im Reitsport. Das heißt, man kann damit dann schon E, A bis 2 Sterne in Dressur, Springen und Vielseitigkeit reiten. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Da achten wir am Prüfungstag vor allen Dingen darauf, ob jemand in der Dressur schon einen Balancesitz hat. Das heißt, benötigt er noch die Hand, um sich auszubalancieren oder sitzt er schon handunabhängig? Das heißt also, hat er ein gutes Balancegefühl? Das ist eine sehr grundlegende Eigenschaft. Wenn das jemand schon mal mitbringt, dann kann man über kleine Fehler in der Handhaltung wirklich, das ist etwas untergeordnet. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Dann ist der zweite wichtige Punkt in der Dressurprüfung, dass er ein Bewegungsgefühl mitbringt. Das heißt also, kommt er schon mal dazu und kann zum Beispiel in der Gangart Trab, die ja ein ganz symmetrisches Bewegungsprofil hat, kann er da schon mal, wenn man von der Seite schaut, kann er in der Mittelpositur schon mal mit in diese Trabbewegung beim Aussitzen einschwingen oder gelingt ihm das vielleicht am Prüfungstag noch nicht so gut? Das kann natürlich auch mal Nervosität sein, das berücksichtigen wir natürlich, aber trotzdem wollen wir schon auch sehen, kann jemand sich in eine Pferdebewegung hineinfinden? Das ist im Galopp natürlich noch leichter, das muss man ganz klar sagen. Und man kann also auch im Galopp, nimmt einen das Pferd, wie wir Reiter sagen, nimmt einen das Pferd auch in der Bewegung besser mit. Das heißt also, das Galoppreiten fällt vielen Reitern leichter. Und das Schwerste für dich als Ausbilderin ist sicherlich, das kennen wir alle, das ist, wie erkläre ich einem jungen Reiter oder einem Wiedereinsteiger das Mitschwingen in der Mittelpositur beim Aussitzen im Trab. Da sind dann natürlich die Ausbilder gefragt. Das lernt sich nicht von heute auf morgen. Mhm. Und beim Springen, da möchte ich also auch gerne drauf eingehen, da ist es auch der Bereich, reite ich rhythmisch, Wähle ich das richtige Grundtempo? Das wollen wir sehen. Ja, ob jemand den Sprung immer ganz mittig trifft, natürlich wäre das gut. Aber wenn er erstmal Rhythmusgefühl mitbringt, er hat Übersicht im Parcours, das heißt also, er sucht sich schon mal die richtigen Wege und kann dadurch auch eine gute Linienführung wählen. Das sind alles tolle Eigenschaften, die mit Sicherheit auch dann sehr positiv in die Grundwertnote mit einfließen.
Okay, das war jetzt so speziell auf das Reiten bezogen. Jetzt erlebe ich das ja so als Ausbilderin ganz, ganz häufig, gerade wenn es in die Theorieeinheiten geht, egal ob jetzt für ein Reitabzeichen oder auch in den ganz normalen Reitstunden, dass meine Reitschüler dann ganz häufig immer lange Gesichter machen und Theorie ja immer nicht so toll finden. Aber was kannst du da den Hörern noch mit auf den Weg geben? Wie wichtig ist für dich auch die Theorie?
Ja, also hier ist ganz klar, aus Wissen entsteht Verstehen. Und wenn wir uns das ansehen, bin ich völlig auf deiner Seite, Annika. Das ist eine Tendenz, die ich auch in den Prüfungen feststelle. Wenn wir einmal sehen, eine Prüfungsfrage ist, wo finden wir zum Beispiel das korrekte Reiten von den Lektionen in der Klasse E, A, L, je nachdem, was man gerade für eine Prüfung machen will. Das ist eine ganz, ganz oft gestellte Frage, auch an uns Richter. Was wollt ihr denn sehen? Und dann sage ich immer sehr, also auch freundlich, und dann, weil ich ja merke, dass da Wissen fehlt. Wissen ist also reine Information. Das hat noch nichts mit Transferleistung zu tun. Das hat noch nichts mit kognitiven Anforderungen von Übertragung zu tun. Das hat auch noch nichts mit Logik zu tun. Sondern es geht erstmal nur, ich staple sozusagen bestimmte Päckchen von Information übereinander und erwerbe Wissen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, wir haben ja natürlich die LPO, aber was auch zur LPO gehört, ist das Aufgabenheft LPO. Und vorne im Aufgabenheft, da finden wir ganz toll beschrieben, wie die einzelnen Lektionen von E bis zur schweren Klasse Grand Prix geritten werden sollen. Und das ist letztlich die Antwort darauf, was wollt ihr Richter denn sehen? Und dort ist ganz klar beschrieben, wenn mich jemand fragen würde, wie weit soll ich denn die Zügel aus der Hand kauen lassen, wenn es in einer Aufgabe der Klasse A gefordert wird? Dann lautet die korrekte Antwort bis zum Buggelenk. Und das ist dort genau beschrieben. Und das lohnt mal, das ist auch gar nicht viel zu lesen, gerade EA bis L, das sind vielleicht 6 Seiten, ja, wo die Lektion kurz kehrt, wie trabe ich richtig leicht, in welcher Haltung soll das Pferd von der Seite gesehen gehen. Das kann ich alles dort finden und das sind nur im DIN A6 Format vielleicht 6-7 Seiten. Die kann man sich abends mal, gerade im Winter, bei einer schönen Tasse Tee mal in Ruhe durchlesen. Und dann weiß man das schon. Und der Ausbilder, liebe Annika, dann hast du es deutlich, deutlich leichter, wenn die Leute und deine Reitschüler schon mal mit so einem Wissen schon zu dir kommen. Das ist dann deine Aufgabe, dann dieses vorhandene Wissen in die Praxis Mensch, Pferd gemeinsam umzusetzen.
Ja, sehr schön. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Was mich auch noch interessieren würde, was macht für dich eine faire Bewertung aus, auch wenn es vielleicht nur eine 5 ist? Ist jetzt unabhängig vom Reitabzeichen, sondern vielleicht auch auf einem Turnier, wenn du dort richtest.
Ja, es ist natürlich, wir alle wollen natürlich nur das Tolle hören. Ja, also am liebsten hätte man ein Dauerabonnement für die Wertnote 8,0 oder höher. Da freuen wir uns alle drüber. Ja, sowohl für mich in der Dressurreiterprüfung oder in der Springpferdeprüfung. Wenn die 8 davor steht, ja, dann ist die Welt in Ordnung. Ja, aber es gibt vielleicht auch mal nicht ganz so gute Tage und du hast das schöne englische Wort Fairness benutzt. Also Fairness heißt für mich auch ein Stück weit, das ist ja so ein Oberbegriff, den man vielleicht im Deutschen gar nicht so gut übersetzen kann. Aber für mich bedeutet Fairness, dass beide Seiten am Ende zufrieden sind. Dass man versteht, warum etwas so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich sehe mich als Richter in der Aufgabe, dass man die Reiter mit einer detaillierten Bewertung dass man den Reitern ein Stück weit Unterstützung mitgibt. Gerade in den Klassen E, A und L im Amateurbereich ist das sehr, sehr wichtig. Und da freuen sich die Reiter auch wirklich drüber. Da bekommen wir Richter dann auch wirklich ganz positives Feedback, auch wenn man dann mal am Abreiteplatz steht, dass man sagt, Mensch, die Note war vielleicht heute nicht so toll, habe ich auch eingesehen. Ja, sie haben das toll kommentiert und toll erklärt. Und ich glaube, wenn man dann sagt, schau mal, dort war die Anlehnung noch nicht ganz sicher, da hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr Impuls mit deinem Schenkel, der liegt noch nicht ganz ruhig, deshalb ist dir das noch nicht heute noch nicht ganz so gut gelungen, dass du den Impuls in das Pferd reingeben konntest. Und dadurch hat auch die Anlehnung dann am Ende gelitten, sodass das Gesamtbild des geschlossenen Pferdes, des Schwungkörpers Pferdes, das hat heute noch nicht ganz so gut funktioniert. Und deshalb war die Trabtour heute leider, müssen wir das mit einer 5,8 oder vielleicht nur mit einer 6,0 bewerten. Aber die Reiter sind wirklich, das habe ich festgestellt, sehr dankbar, wenn man, wenn sie merken, der Richter will nicht hinrichten und runterrichten, sondern er will helfen, er will unterstützen und er bemüht sich auch gut zu erklären und die Reiter nehmen was mit vom Turnier.
Ja, sehr schön. Ich erlebe das hier in den Reiterzeichen-Lehrgängen ja auch immer ganz, ganz viel, dass die Mädels am liebsten komplett in Bling, Bling und Glitzer auf. Also es muss alles glitzern. Ja, das Jackett, der Helm, am besten noch die Spörchenriemen und die Stiefel und alles Mögliche. Jetzt würde ich von dir mal eine ehrliche Meinung hören. Wie viel zählt denn wirklich dieses Drumherum? Also fließt das wirklich in so eine Bewertung mit ein oder ist das in dem Falle wirklich Nebensache?
Naja, nicht ganz Nebensache. Also jetzt ich steige mal ganz sachlich ein und Annika kennt mich gut. Ich bin ein Mensch, der viele Dinge auch mal gerne mit einem Augenzwinkern sagt. Also laut Reglement wird niemand gezwungen, ganz viel Glitzer am Sattel, an den Stiefeln, an seinem Reithelm, am Sporenriemen oder sowas zu haben. Das ist laut Reglement, findet das gar nicht statt. Ja, sondern ich steige jetzt mal in die Beantwortung der Frage ein. Wir als Richter nehmen uns frei, wir sind am Wochenende da, die Reiter natürlich auch. Jeder gibt sich Mühe, wir konzentrieren uns, der Reiter will sich möglichst positiv darstellen. Aber um das mal in einem Satz zusammenzufassen, der saubere Sporenriemen, der aus einem Kunststoffmaterial oder einem Ledersporenriemen ist, wenn er denn sauber ist, dann soll das genügen. Ja, das kann man ja auch, der eine Reiter ist vielleicht mit etwas mehr finanziellem Background gesegnet, der andere mit etwas weniger. Was uns verbindet, ist natürlich die Liebe zum Pferd und wir wollen uns auch natürlich gut präsentieren. Aber es ist niemals Teil der Gesamtwertnote, ob jemand nun einen sehr teuren Reithelm, der mit echten Kristallen besetzt ist, Strasssteine, wir kennen das alle, man kann ja ohne Probleme für einen Reithelm 1.500 Euro ausgeben. Kloppt,
also, das geht. Würde ich niemals machen.
Gut, aber das ist, jeder kommt aus einem anderen Hintergrund. Ja. Das kann er tun, aber für uns als Richter ist es in dem Augenblick, können wir nicht sagen, weil du ganz viel Diamanten, Strasssteine, was auch immer an deiner Reitausrüstung hast, ist das für uns besser. Da sind wir dann sozusagen alte Hasen und sind lange genug im Geschäft. Also wichtig ist, dass die Ausrüstung sauber ist, also dass der Reitstiefel einmal zumindest vom Matsch und Sand befreit ist, dass der Reitstiefel vielleicht hin und wieder auch mal ein bisschen Lederpflegemittel sieht und das Gleiche gilt für den Sattel, für die Trense, und für alle anderen Lederteile. Sie sollen einfach nur sauber sein. Und dann, was ich auch noch sagen möchte, was wirklich viel wichtiger ist als der Preis der Reitausrüstung, ist sozusagen die Haltbarkeit. Denn wenn ein Zügel mir im Springen reißt, weil ich ihn nicht gepflegt habe, dann ist das ein Sicherheitsrisiko. Also die Sicherheit von Reiter und Pferd, wozu die Ausrüstung ja gehört. Ich will am Ende heile wieder nach Hause fahren vom Turnier. Da kann ich besser mal mir einen Zügel noch mal pflegen eine Woche vorher und anfangen, den zu pflegen, dass der vom Material her wirklich sicher für mich ist. Hm. Weil wenn ein Bügelriemen reißt in einem A2-Sterne, ja. wenn der Zügel reißt in einem A2-Sterne, dann komme ich da schon mal in eine gewisse Situation, was ein absolutes Sicherheitsrisiko darstellt. Hm. Und das steht wirklich im Vordergrund. Und wenn die Reiterinnen und Reiter meinen, sie müssen ihr Bankkonto plündern, um ganz viele Diamanten an ihrer Ausrüstung haben, dann sollen sie das tun. Aber für uns ist der Sicherheitsaspekt und einfach nur Stichwort, die Dinge sind sauber. Dass es ein schönes Gesamtbild ist. Das steht für uns im Vordergrund und das wird wahrgenommen. Aber es gibt da keine Punkterhöhungen, wenn da 10.000 Euro mit anderen Dingen an das Pferd montiert wird.
Ja, cool. So viel zu dem Thema Bling Bling. Also ihr habt jetzt gehört, das ist nicht unbedingt immer das Maß aller Dinge. Ja, wir haben ja, wenn wir Reitabzeichen machen, oder wenn wir Pferde ausbilden, dann sprechen wir ja ganz häufig auch immer von der Reitlehre und von der Ausbildungsskala. Nennen wir noch mal einen Punkt, wo du meinst, dass der ganz oft falsch verstanden wird.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und da fällt mir wirklich sofort, da brauche ich gar nicht lange überlegen, ein ganz wichtiger Punkt ein. Das ist der Punkt, ich will noch einmal die Ausbildungsskala vielleicht für die neuen Hörer wiederholen. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung, Versammlung, alles zusammen, dann haben wir eine schöne Durchlässigkeit. Mhm. Und jetzt gehen wir nochmal eben durch. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. So. Und der Punkt Anlehnung ist gerade für die jüngeren Reiter oder jung muss ja nicht immer heißen. Also ich rede hier immer, wenn ich sage jüngere Reiter, auch von Reitern, die noch nicht so lange beim Reiten dabei sind. Ich kann ja über 40 oder über 50 sein und reite schon 20 oder 30 Jahre, aber ich kann auch über 40, 50 sein und reite erst ein Jahr. Mhm. Das ist für mich dann trotzdem sozusagen ein dienstjunger Reiter, der also noch in der Ausbildung ist, im Lernen ist. Und das ist der Punkt Anlehnung. Was ich vorausschicken muss, ist, bevor eine Anlehnung entstehen kann, haben wir natürlich die Verbindung zum Pferdemaul. Das heißt, der Zügel hängt nicht durch. Ja, wir befinden uns also in der klassischen Reitlehre, wo wir also diesen Begriff Anlehnung haben. Dem geht voraus die Verbindung zum Pferdemaul mit passend geschlossener Faust, aber ohne hart zu werden. Ich stelle eine Verbindung zwischen meiner Reiterhand und dem Pferdemaul her. In der Regel mit einem Zügel und einem Gebiss. So ist es zumindest bei uns in der LPO vorgesehen. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Anlehnung ja etwas entsteht, aus etwas entsteht. Das heißt, der Reiter stellt eine Verbindung her, das kann der reitende Mensch aktiv tun. Aber die Anlehnung nimmt immer das Pferd. Das heißt, das ist das Ergebnis von etwas, nämlich von dem Impuls, der vom Reiter Schenkel auf die Hinterhand des Pferdes wirkt. Dort entsteht ein Schwungimpuls. Der wird vom Schenkel erzeugt. Dann soll er optimalerweise, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen idealisiert, durch den Pferderücken gehen, durch die Halswirbelsäule gehen, durchs Genick gehen, kommt dann am Maul an. Und jetzt kommt der springende Punkt. Viele Reiter verstehen eine gefühlvolle Hand falsch und werfen dann den Zügel wieder weg. Sobald sie merken, da kommt Anlehnung, das Pferd will eine Anlehnung nehmen, und dann werfen sie den Zügel weg. Hier ist die gefühlvolle Reiterhand gefragt, die dieses Anlehnung nehmen wollen des Pferdes gefühlvoll aufhängt. Denn wir haben ein Schwung- und Kräfteparallelogramm im Pferd. Das heißt, in der klassischen Reitlehre erzeugen wir einen Impuls und der darf auch irgendwo ankommen. Der darf. Also die gefühlvolle Reiterhand lässt es zu, dass das Pferd Anlehnung nehmen darf. Und dadurch gebe ich dann wieder den entsprechenden Impuls ins Pferd zurück. Und dann spricht man auch davon, das Pferd geht geschlossen. Hm. Und der Reiter hat das Pferd vor dem treibenden Schenkel. Das Pferd geht geschlossen. Und dann fließt sozusagen dieser Impuls, den ich reingegeben habe mit meinem Schenkel, wieder ins Pferd zurück. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Und da wird oftmals in der Ausbildung, sind viele Lücken und auch in der Prüfung, merkt man, dass viele Reiter dort noch viel zu kämpfen haben, weil sie nämlich oftmals, weil wir in einer sehr handbetonten Gesellschaft leben. Ja, ich schreibe am Computer mit der Hand. Ich schreibe beim Smartphone mit der Hand. Wenn ich Handwerker bin, mache ich etwas mit, wie der Name schon sagt, mit der Hand. Ja. So, wir müssen beim Reiten aber komplett umdenken. Das heißt, Gewichtshilfen, Schenkelhilfen, Zügelhilfen und Zügelhilfen sind nur, ich sag mal, unter 10%. Wenn man das mal, es gibt keine offizielle Version, aber wenn man das in Prozent mal ausdrücken solle, es ist auf jeden Fall weniger als 10%. 70% sind Gewichtshilfen, 20% Schenkelhilfen und irgendwo 10% oder unter 10% sind Zügelhilfen. Und das muss man einmal in der Gesamtheit einordnen. Aber die Anlehnung und die Schwierigkeiten bei der Anlehnung, das Zulassen von Anlehnung, gefühlvoll, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da scheiden sich die Geister, würde ich sagen.
Ja, spannend, dass genau der Punkt bei dir gleich sofort so rauskam, weil das ist auch das, was ich so als Ausbilder immer wieder so im Alltag feststelle, dass die Leute sich einfach auch nicht trauen, wirklich mal zu einzurahmen und wirklich mal auch so ein bisschen, ja, das Pferd auch zu unterstützen in dem Rahmen. Ne? Mhm. Kommen wir eigentlich schon zum Abschluss dieser Folge. Wenn wir jetzt mal so in die Richtung gehen, was kannst du Menschen empfehlen, die sich weiterbilden wollen? Was wäre da so deine Empfehlung? Ist unbedingt ein Reitabzeichen immer empfehlenswert oder wie siehst du das?
Also da müssen wir unterscheiden zwischen dem reitenden Mensch, der also als ganz klares Ziel hat, ich möchte einen Lehrgang machen, ich möchte auch eine Überprüfung haben, dann geht er natürlich den Weg der Reitabzeichen. Das ist klar. Weil dann hat er nach einem systematischen Schema und systematischen Kriterien eine echte Leistungsüberprüfung, ob man danach Turniere reitet oder nicht. Das muss doch gar nicht sein. Sondern jeder, ich kann es auch mal aus dem Bereich Kinder- und Erwachsenenbildung mal berichten, was ich auch schon viele Jahre mit großer Freude mache. Die jungen Erwachsenen, also zwischen 12 und 20, da geht es oftmals wirklich, dass sie sagen, Mensch, ich habe doch schon mal den Ehrgeiz, mal ein Turnier zu reiten. Aber wenn ich jetzt mal so im Bereich der Erwachsenenbildung schaue, also 40, 50 Jahre Wiedereinsteiger, da ist es oft so, wenn man Familie hat oder Verantwortung trägt in der Firma oder im Beruf, dann möchte ich das mal nutzen, um einfach mal für mich eine Überprüfung zu haben, dass ich sagen kann, ja, so, ich habe jetzt das Reitabzeichen 5 oder 6, habe ich mit Erfolg absolviert und dann hat man das für sich. Das ist eine Sache, die macht man so mit sich selber auch ab. Oder man ist stolz darauf und sagt zu Hause vielleicht mal in der Familie, du, ich habe jetzt das und das geschafft. Ja, aber das macht man, das ist eine Freude, die hat man so innerlich für sich. Und da komme ich noch zu einem wichtigen Punkt für all diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich möchte einfach mehr Wissen rund ums Pferd haben. Da ist der Pferdeführerschein-Umgang, glaube ich, genau das Richtige. Das ist eine separate Prüfung. Ja, das kann man separat machen von dem ganzen System Reiterzeichen. Richtig, genau. Ja, und das empfehle ich allen, die also erstmal reinstarten wollen. Das können Eltern sein, die ihre Söhne und Töchter unterstützen wollen, weil sie nämlich jedes Wochenende mitfahren zum Turnier. Und da kann es ja nicht schlecht sein, wenn man dann seine Familienmitglieder unterstützt, ob es der Mann, die Frau, die Kinder, die Töchter, die Söhne, was auch immer sind. Und beim Pferdeführerschein-Umgang wird, wie der Name schon sagt, gehe ich mit dem Pferd um. Dann kann ich aber ein Pferd beurteilen, wie ist es, welchen Stimmungszustand hat es gerade. Ich kann qualifiziert verladen. Ich kann qualifiziert ein Pferd vorbereiten, satteln zur Prüfung oder wenn jemand auch mal einen Ausritt machen will, wo ich mitfahre und ich komme da rein und ich sag dir mal, Annika, wie das früher war, wo die, wenn jemand auf dem Bauernhof groß geworden ist, egal, Söhne, Töchter, die hatten Umgang mit dem Pferd. Ja. Weil Pferde einfach da waren. Das war, wenn ich mich selber nehme, man ist mit 8, 9 Jahren, ist man einfach umgegangen mit dem Pferd. Ja, und werde ich nie vergessen, mein erstes Pony war ein Norweger. Ja, also ganz wunderbar. Heute wäre ich mit der Farbe natürlich schon wieder ganz weit vorne. Ja, aber es war Zufall. Das Pferd war preiswert. Der Nachbar hat es gehabt und meine Eltern haben es dann erworben. So, und schon stand ein Norweger im Stall. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Wir haben einfach mal uns gemeinsam fortbewegt. Also da gab es noch keinen Pferdeführerschein-Umgang. Das haben wir also alles ganz natürlich gemacht. Aber eben schon immer. Pferde waren irgendwie immer da. Und heute, wo Menschen vielleicht nicht mehr so diesen direkten Kontakt zum Landleben, zu Tieren haben, und ein Pferd ist nun mal was anderes. Ich will das gar nicht werten, aber es ist was anderes, ob ich mit einem Hund oder einer Katze umgehe oder mit einem 600 Kilogramm Lebewesen, wo ich dann auch noch drauf sitze am Ende. Ja, also das Pferd vertraut auf mich, dass ich weiß, was ich tue, aber ich vertraue dem Pferd auch mein Leben ein Stück weit an. Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie jetzt hier eine gewisse Stimmung verbreiten, aber man muss schon an die Sicherheit denken beim Reiten.
Ja, das
kann unter Umständen sonst ganz schnell gehen. Und da kommen wir zurück zum Pferdeführerschein-Umgang. Ich kann einfach, wenn ich den Pferdeführerschein-Umgang gemacht habe, habe ich den Grundstein gelegt, um mein Pferd besser einzuordnen, das Verhalten besser einzuordnen. Ich kann sicher mit ihm umgehen. Ich weiß, wie Pferde denken. Ich kann mich da hineinfühlen. Und ich kann dann auch, wenn es denn gewünscht ist, meine Familienmitglieder oder Freunde wirklich qualifiziert unterstützen im Umgang mit meinem Pferd.
Ja, und auch Thema Erste Hilfe. Ne? Das ist ja auch in den Vorbereitungslehrgängen ganz häufig immer wieder. Ja. Dass da auch einfach auch bei den langjährigen Pferdebesitzern wirklich auch immer wieder noch ganz, ganz viele Wissenslücken sind. Und man kann ja so viel einfach auch schon, ohne gleich immer sofort einen Tierarzt rufen zu müssen, ne? Auch selber mal so ein bisschen.
Richtig.
Wenn man einfach dieses Wissen hat und das wird ja in so einem Lehrgang einfach auch vermittelt. Ne?
Ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Wir sind am Ende unserer Folge. Ich danke dir, dass du hier warst, dass du mal deine Eindrücke geschildert hast und wer weiß, wir können ja mal unsere Hörer fragen. Lasst gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung da, ob ihr in Zukunft gerne weiterhin solche Folgen hören wollt. Vielleicht auch mal spezifisch mit irgendeinem Thema, was euch interessiert, wo Björn dann, wenn er Zeit hat, Lust hat, nochmal wieder zu uns kommt. Ja. Und einfach darüber nochmal, dass wir uns darüber nochmal unterhalten.
Liebe Annika, erstmal, es hat wirklich Spaß gemacht heute und ich glaube, das ist der richtige Weg, weil wir wollen ja jetzt hier keine Studienreihe machen, sondern frag deine Zuhörer, was sie möchten, was sie wirklich bewegt, was sie interessiert und ich denke, wenn wir unterstützen können, dann bin ich gerne bereit, das auch zu tun.
Genau, Dankeschön.
Danke. Ja, Annika, danke.
Hey, ich hoffe, auch diese Folge war für dich wieder spannend und lehrreich und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei allen weiteren Folgen weiterhin dabei bist.